So, bevor es gleich losgeht mit dem Podcast, kleine Einordnung, Einschätzung, was ist gerade so los? Ich nehme den Podcast auf am Sonntag, ist kurz vor 18 Uhr. Fragen sind reingekommen, freue mich darauf, die zu beantworten. 8 Stück waren es insgesamt, also damit geht's gleich los. Ja, und ansonsten Bezirksmeisterschaftswochenende im Bezirk Wiesbaden bei uns. Und ja, wir haben 7 Spieler insgesamt im Rennen gehabt und ich muss sagen, wir sind mega stolz. Ivana, unser Coach und Head of Performance Training, hat die Spieler hauptsächlich betreut. Ich habe ein bisschen mitgeholfen und unterstützt. Wir haben eine super Entwicklung gesehen und wirklich gesehen, dass eigentlich alle Spieler offensiv gespielt haben, draufgegangen sind, ihr Spiel gespielt haben, großen Schritt gemacht haben, auch im mentalen Bereich. Sehr gut, sehr stabil gewesen. Also gerade diejenigen, die wir schon vor einem halben Jahr betreut haben, haben das wirklich toll gemacht. Also jeder, der hier zuhört, Leute, wir sind mega stolz auf euch. Super, super cool und freuen uns einfach über die Riesenentwicklung, die ihr genommen habt. Ja, das ist jetzt eben zuletzt passiert oder gerade noch tagesaktuell, weil heute auch Finaltag gewesen ist bei den Bezirksmeisterschaften. Genau, und ansonsten geht es eben gleich los mit den Fragen. 8 Stück sind reingekommen, sind zum Teil anonym gestellt worden, manchmal aber auch mit Namensnennungen dabei. Nochmal vielen Dank an alle, die Fragen geschickt haben. Ich hoffe, die Antworten gefallen euch auch, machen euch Spaß. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, die Fragen zu beantworten. Und ja, deshalb starten wir auch gleich. Los geht's, Attacke, Vollgas. Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast und heute ist es tatsächlich soweit, wir starten unseren Frage-Podcast Frag Niklas. Es sind super viele Fragen reingekommen, total spannende Fragen und sind jetzt, ich glaube, 8 Stück, die wir heute insgesamt durchgehen, also vielen Dank an alle, die Fragen geschickt haben. Sehr, sehr cool. Könnt ihr gerne für die Zukunft weitermachen. Einfach auf Instagram, WhatsApp, SMS, wie auch immer. Genau, wir starten gleich los mit der ersten Frage. Wir hatten ja letzte Woche schon einen Podcast. Da hat mir eine Person Fragen gestellt. Und der hat für diese Woche auch noch eine Frage. Und zwar ist die Frage, wie ist der neue Praktikant so? So, die Frage ist gestellt vom Olli Müller und wer letzte Woche zugehört hat im Podcast, der weiß, dass der Olli aktuell sein Schülerpraktikum bei uns macht. Also von daher, ja, ich habe es ihm auch schon persönlich gesagt, sag das auch nochmal hiermit gerne offiziell. Also lieber Olli, du bist bisher unser Praktikant des Jahres, bisher sogar unser Praktikant des Jahrzehnts. Aber Spaß beiseite, was dir wirklich niemand nehmen kann, ist, dass du der allererste Praktikant bei uns bist und tatsächlich machst du das super. Also läuft klasse. Olli hat schon viele gute Dinge auch umgesetzt bei uns in der letzten Woche und auch gute Ideen geliefert. Also wir versuchen, ja, auch wenn jemand eben Praktikant ist, den auch richtig einzubinden und nicht irgendwie zum Kaffeekochen zu schicken. Und muss man sagen, Olli hat sich da auch wirklich klasse eingebracht. Also wir haben einen super Praktikanten, um die Frage zu beantworten. Dann ist die nächste Frage vom Frederik Quitzau. Was hättest du gearbeitet, wenn das mit Tennis Nation nicht geklappt hätte? Bevor ich die Frage beantworte, lieber Freddy, die habe ich auch schon persönlich gesagt, sag das auch nochmal ganz gerne hier offen. Ich kenne den Freddy schon sehr lange, habe seinen großen Bruder auch trainiert und habe den Freddy mit, ich glaube, 5 oder 6 das erste Mal auf dem Platz gesehen und war dann ja eine Zeit weg in Berlin und habe dann erstmal auch hier mit Tennis Nation ja erstmal in einem kleineren Verein angefangen und habe dann einfach nur gesehen, was der Freddy für einen Sprung gemacht hat und was er für eine tolle Entwicklung hingelegt hat. Hätte ich damals auch wirklich nicht gedacht, weil so als Kleiner, wie es halt bei vielen auch so ist, war nicht immer 100% bei der Sache. Und von daher freut es mich riesig, dass er so eine tolle Entwicklung gemacht hat. Also Freddy, auch hier nochmal offiziell Hut ab und super, super, auf was für einem Weg du bist, und bin gespannt, wie das die nächste Zeit noch weitergehen wird. Ich drücke auf jeden Fall, drück dir alle Daumen. Ja, um die Frage zu beantworten, was hätte ich gearbeitet, wenn das mit Tennis Nation nicht geklappt hätte? Das ist echt eine gute Frage, weil mal grundsätzlich gesprochen ist jetzt das Konzept, auch wenn das vielleicht manchmal anders wirkt oder wirken kann, also das Konzept Tennisschule ist jetzt nicht das, wenn du das wirklich gut und nachhaltig machen und aufbauen willst, ist jetzt nicht das, mit dem du jetzt quasi das Geschäftsmodell, mit dem du jetzt am schnellsten zum Ferrari fahren kommst, ja, wenn das dein Ziel ist. Und von daher ist das nichts, was mich jetzt so wahnsinnig was mich irgendwie so wahnsinnig antreibt. Und deshalb mache ich eben das, worauf ich Lust habe. Und es ist echt eine spannende Frage, wenn das jetzt nicht geklappt hätte. Also der Teil der Frage, wenn es nicht geklappt hätte und es gab, die allererste Aktion, die ich gemacht hatte, hat auch nicht geklappt, dann hätte ich weitergemacht, bis es klappt. Also das ist mal, um die Frage mal so relativ klar zu beantworten, was Tennis Nation angeht, das hätte ich gemacht, bis es funktioniert. Ich hatte das Glück auch und das richtige Händchen, dass gerade am Anfang viele Dinge dann auch gut geklappt haben, aber von den ersten 3-4 Aktionen, die ich gemacht habe, hat halt eine funktioniert, ne? Und andere hätten vielleicht schon nach dem ersten Mal aufgegeben oder so. Von daher, das hätte ich so schnell nicht losgelassen und so lange gemacht, bis es eben klappt. Aber allgemein, was hätte ich gemacht, wenn ich, oder was würde ich arbeiten, wenn ich jetzt nicht im Tennis wäre? Ich glaube, dass ich auf jeden Fall etwas mit Menschen machen würde. Also Arbeit mit Menschen ist das, was mir einfach riesig Spaß macht, und auch die Menschen zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Das gilt für die Spieler bei uns, also für Kinder, für Jugendliche. Aber das gilt eben auch so für das gesamte Team, das wir haben. Und von daher, irgendetwas in dem Bereich hätte ich sicherlich dann ansonsten gemacht, wenn ich jetzt nicht beim Tennis gelandet wäre sozusagen. Dann hätte ich auf jeden Fall was mit Menschen gemacht und die zu unterstützen, die weiterzubringen, auf welche Form auch immer. Das weiß ich nicht, aber das ist das, wo meine Leidenschaft ist. Und ich habe das große Glück und Vergnügen, dass ich das eben machen kann mit der Sportart, die ich einfach liebe und die mir wahnsinnig viel Spaß macht und der ich auch wahnsinnig viel zu verdanken habe. Deshalb kann ich diese beiden Leidenschaften super kombinieren. Aber wenn es eben nicht mit Tennis wäre, dann wäre es etwas Ähnliches auf einem anderen Weg, aber letztlich mit dem gleichen Ziel, nämlich Menschen zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Ja, dann nächste Frage, die auch so ein bisschen in die Richtung geht. Wie kamst du zum Sport Tennis? Die Frage ist vom JP. JP ist fest bei uns im Performance-Team-Training, trainiert bei uns sehr intensiv. Coole Frage, gute Frage auch. Tatsächlich ist Tennis die Sportart, die ich als Kind vor allem mit meinem Vater gespielt habe. Also deshalb darüber kam das bei Eintracht Wiesbaden, ging das für mich los. Mein Opa hat auch Tennis gespielt. Die hatten immer so ein Altherren- und Damendoppel, wo ich auch häufig mit dabei war und irgendwie zugeguckt habe. Und wie das halt so ist, wenn man dann immer um den Tennisplatz ist und mit Schläger und Bällen irgendwie, die irgendwie immer rumliegen, dann fängt man halt irgendwann selbst an. Also so kam das bei mir einfach über die Familie, weil es einfach irgendwie der Sport gewesen ist, den wir alle so gemacht haben. Und ich habe in meiner Jugend auch immer wieder verschiedenste Sportarten gemacht und also zum Teil ausprobiert, aber auch über längere Zeit gemacht, so Klassiker für Jungs, ne? Fußball erstmal, dann waren aber auch andere Sportarten dabei, Tischtennis, American Football, Handball, aber so Tennis ist eigentlich die einzige Konstante gewesen in der Zeit. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass es so über diese familiäre Bindung für mich immer noch mal eine höhere Priorität hatte. Und es war auch so, dass die Aktivität, die ich irgendwie mit meinem Vater auch alleine häufig gemacht habe. Ich glaube, das hat bei mir auch wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass sich das einfach für mich so gefestigt hat, zusätzlich zu den Sachen irgendwie einzusporten, was du alles so lernen kannst im Tennis, war das, glaube ich, wichtig, dass ich da dran geblieben bin. Also um die Frage nochmal zu beantworten, wie kamst du zum Sporttennis? Family im Prinzip. Ja, dann nächste Frage. Eine anonyme Frage. Ihr habt ja immer die Möglichkeit, entweder dass ihr namentlich genannt werdet oder dass es auch anonym ist, ist für mich beides total okay und wird natürlich auch entsprechend respektiert, wenn ich möchte, dass der Name genannt wird. Passiert das natürlich nicht. Die Frage ist jetzt mehr tennisspezifisch, wie regeneriere ich nach zwei harten Matches am besten? Und das ist echt eine gute Frage, ist auch von einem Jugendlichen gestellt. Und da merkt man halt so, wenn man auch gerade so aus der Pubertät rauskommt oder irgendwie noch drin ist, dann ist natürlich viel mehr Athletik noch dabei. Und man hat dann doch mal irgendwie auch mal mehr irgendwie mental, aber auch muskulär einfach so das Gefühl, platt zu sein, was man vielleicht irgendwie mit 10 jetzt noch nicht so gehabt hat. Also es kommt einfach ab einem gewissen Alter immer mehr. Und ich glaube, man kann oder man sollte sich immer so diejenigen angucken, die irgendwie gerade am besten in dem sind, was man selbst auch macht, also sprich ins Weltklasse-Tennis gucken, aber eben auch in andere Sportarten. Und da sieht man im Prinzip zwei Dinge, auf die besonders Wert gelegt wird. Das eine ist Ernährung und das zweite ist Schlaf. Der Körper braucht Ruhe zur Regeneration und allgemein ist der Prozess, also das Ernährung, Essen ist vielleicht erstmal noch logisch, der Körper braucht Energie, muss diese muskulären Verletzungen, die du hast, die sich dann als Muskelkater beispielsweise äußern, müssen irgendwie geheilt werden, dafür brauchst du Energie, dass das passieren kann, aber der Körper braucht auch den Schlaf, weil wenn wir schlafen, passieren eben diese ganzen Prozesse, dass der Körper eben Wunden reparieren kann und ein Muskelkater ist erstmal nichts anderes als Verletzungen der Muskulatur und die zu reparieren und den Muskel dann in der Regel nochmal auch etwas mehr zu stärken, damit der Körper ist ein sehr intelligentes System, der merkt, okay, wie die Muskulatur im Moment aufgebaut ist, hat das jetzt für diese Anstrengung nicht gereicht, deswegen reparieren wir einmal und setzen noch ein bisschen was drauf, dass wenn das nächste Mal so eine Anstrengung kommt, wir damit besser umgehen können. Und das passiert in erster Regel im Schlaf. Was das angeht, weiß ich gar nicht genau, wie es im Weltklasse-Tennis aussieht, aber ich weiß, dass beispielsweise LeBron James, Weltklasse-Basketballspieler, häufig, also vor allem, wenn er viel trainiert oder im Wettkampf ist, insgesamt über 12 Stunden schläft und auch mehrfach am Tag schläft, also lange in der Nacht und mehrfach noch über den Tag verteilt schläft. Und dass er das ganz bewusst macht und sich auch bewusst diese Zeiten rausnimmt, die man natürlich ein bisschen variieren kann, je nachdem, wie man sich fühlt und wie so die Anstrengung ist. Aber Schlaf ist da wirklich extrem unterschätzt. Und gerade zu LeBron James, wenn das interessiert, gab es auch einen Artikel, ich glaube bei ESPN hatten die das mal, einfach mal googeln LeBron James und Sleeping Habits und irgendwie sowas, wird man das bestimmt finden. Das war wirklich extrem interessant und er ist ja auch mit jetzt inzwischen 35, glaube ich, oder 36 immer noch auf einem Top-Niveau, körperlich wahnsinnig fit, super athletisch und er achtet eben auf diese ganzen Dinge und eben auch auf seine Ernährung. Er hat einen ganz klaren Ernährungsplan, auch in der Saison und den zieht er extrem diszipliniert durch. Das sieht man eben auch im Weltklasse-Tennis. Djokovic beispielsweise ist auch sehr, sehr diszipliniert mit seiner Ernährung. Und da würde ich einfach den Tipp geben für jeden Spieler, beschäftige dich damit, schau dir das genau an, schau dir an, was dort auf dem Weltklasse-Niveau gemacht wird. Probier verschiedene Sachen aus. Djokovic hat ja auch eine sehr klare Ernährung, ich glaube vegan und glutenfrei. Probiert verschiedene Sachen aus und guckt, was euch individuell gut tut, weil am Ende gibt es wie bei allem kein Pauschalrezept, man sagen kann, das funktioniert jetzt bei allen definitiv, sondern es ist immer ein bisschen unterschiedlich und man muss auch sehen, was zu einem passt. Aber schaut euch oder schau dir diese zwei Punkte an, Ernährung und Schlaf. Das sind die wichtigsten Punkte für eine gute Regeneration. So, die nächste Frage beantworte ich sehr, sehr gerne. Ist eine anonyme Frage, die immer mal wieder kommt und ich freue mich total, die jetzt auch mal im Podcast beantworten zu können. Nämlich die Frage ist, hat das Tier auf dem Logo eine Bedeutung? Kurze Antwort, ja, hat es und ich verrate auch welche. Erstmal, was ist das für ein Tier? Die Frage wird auch relativ häufig gestellt. Und das macht immer Spaß, wenn irgendwie, gerade wenn man mal in der Schule ist, bei einer Schul-AG oder so, einfach mal zu fragen, was ist denn das für ein Tier? Oder bei den Kleinen, wenn die so die ersten Male da sind, einfach fragen, was ist das für ein Tier? Da kommt dann Löwe, Jaguar, Tiger und so weiter. Und manchmal kommt es aber auch sofort. Es ist nämlich ein Panther. So, und wichtig, kein Panda, also kein Panda-Bär, sondern ein Panther. Auch das wird ab und zu mal verwechselt. Und ja, der Panther hat auf jeden Fall eine Bedeutung. Es ging am Anfang, als wir das Logo kreiert haben, war so die Frage, okay, was soll darauf, was irgendwie das repräsentiert, wofür wir auch stehen. Und das war damals auch schon so ein relativ leistungssportlicher Ansatz auch dahinter. Ich finde es erstmal total cool, so ein eigenes Tier drauf zu haben, das irgendwie einen repräsentiert und für einen steht. Das war für mich schon relativ früh klar, dass ich das gerne drin haben möchte. Und so dann war einfach die Frage, welches Tier passt irgendwie zu uns und was macht Sinn. Und da sind wir am Ende auf den Panther gekommen, weil der Panther erstmal ist ein Jäger. Ja? Der Panther greift an. Der Panther ist kein Tier, das irgendwie wegrennt und hofft, nicht gefressen zu werden. Ist kein Fluchttier, sondern das ist ein Jagdtier. Und ich finde, ohne dass man jetzt jemand anderen auffressen muss beim Tennis, finde ich, sollte das auch die Mentalität sein, zu sagen, ich fresse lieber, als dass ich gefressen werde. Heißt, ich spiele offensiv druckvoll, als dass ich sage, irgendwie, ich stelle mich hinten rein und gucke, dass ich keinen Fehler mache und hoffe, dass ich dann nicht gefressen werde. So. Und das sieht man auch in der Spielweise unserer Spieler. Dieses Wochenende waren eben Bezirksmeisterschaften und da wird einfach draufgegangen. Also da gab es keinen Spieler, der jetzt über große Strecken irgendwie defensiv Tennis gespielt hätte. Also das ist Punkt Nummer 1. Panther ist ein Jäger und wir wollen eben auch rausgehen und jagen. So. Punkt Nummer 2 ist, dass der Panther im richtigen Moment zuschlägt. Der Panther legt sich auf die Lauer und beobachtet genau. Und wenn er eben zuschnappen kann, dann macht er das auch. Das ist jetzt kein Tier, das einfach irgendwie planlos durch die Gegend rennt, sondern das ist ein Tier, das sehr bedacht ist, das sehr ruhig und elegant sein kann, das aber eben auch im richtigen Moment zuschlägt. Also auch das hat irgendwie sehr, sehr gut gepasst. Das heißt eben aufs Tennis übertragen, jetzt nicht irgendwie planlos drauf loszugehen, sondern eben sich Dinge genau anzuschauen und dann sehr zielgerichtet das zu machen, was man machen möchte. So. Dann ist der Panther ein Tier, das schnell und beweglich ist. Das ist wichtig auf dem Tennisplatz, dass wir schnell und beweglich sind. Der Elefant wäre jetzt nicht das richtige Tier. da passt der Panther einfach viel, viel besser. Und so möchte man sich auch gerne bewegen. Und das kam dann noch so dazu, als wir dann den Panther hatten, so diese verschiedenen Eigenschaften, kam dann noch dazu, dass ich mich erinnert hatte, dass einer meiner ehemaligen Trainer, der William Fröhling, liebe Grüße an der Stelle, immer mal gesagt hat, ich glaube, es war am Netz, muss ich bewegen wie ein Panther am Netz, ja, so, und dann dachte ich, okay, wenn das irgendwie auch mich mal begleitet hat in meiner Jugend und das Tier passt irgendwie perfekt, dann muss es das einfach sein. Und ja, so ist es dann zu dem Panther gekommen. Vielleicht noch ein Punkt, so, der Panther ist aber auch ein Tier, das irgendwie, das grundsätzlich auch familiär ist, und auch das passt gut rein, so in das Thema Gemeinschaft. Also aus diesen ganzen Gründen haben wir uns dann damals für den Panther entschieden, und der Panther, der dann am Ende auch auf das Logo gekommen ist, das ist ja dann so, man hat verschiedene Entwürfe und guckt dann so durch, der hat halt auch diese Ausstrahlung, die wir haben wollen, dass wir rausgehen und angreifen und unser Ding durchziehen. Deswegen ist der Panther auch und liegt nicht irgendwie still in der Ecke. So. Und ja, deshalb haben wir uns für den Panther entschieden, hat eine große Bedeutung. Von daher vielen Dank für die Frage. Ich glaube, das wissen auch einige gar nicht, die bei uns irgendwie spielen oder trainieren, wie es zu dem Panther gekommen ist. Frage kommt immer mal wieder und konnten wir jetzt so im Podcast klären. Also super, vielen Dank. So, dann sind zwei Fragen gekommen vom Yoshi. Yoshi trainiert auch bei uns im Performance-Team, hat heute bei den Bezirksmeisterschaften auch sehr gut gespielt, gestern und heute und Freitag. Sehr, sehr gut gespielt. Und hat noch kurz vor Redaktionsschluss sozusagen seine Fragen eingereicht. Die erste Frage ist, wen siehst du nach der Generation von Nadal, Federer und Co. an der Weltspitze? Ja, das ist echt eine coole Frage. Für diejenigen, die jetzt vielleicht in der Tennis-Historie jetzt nicht so super bewandert sind oder vor allem einfach diese extrem dominante Phase von Djokovic, Federer, Nadal mitbekommen haben, so war es eigentlich im Weltklasse-Tennis häufig nicht. Also dass es nur eine Handvoll Spieler gab, die eigentlich fast alle Grand Slams untereinander ausgemacht haben. Das ist wirklich außergewöhnlich, vor allem über diesen langen Zeitraum. Sonst war es so, dass du ein, vielleicht zwei Spieler hattest, wo du wusstest, die sind wirklich top, ganz weit vorne. Aber trotzdem war es immer mal wieder so, dass das Außenseiter oder so aus dem erweiterten Favoritenkreis dann Spieler gekommen sind und dann auch die Grand Slams gewonnen haben, dass das drei über einen so langen Zeitraum fast exklusiv unter sich ausmachen, ist schon wirklich außergewöhnlich und zeigt auch einfach, welche Qualität diese drei Spieler einfach haben. Deshalb ist die Frage, wie sieht's aus nach der Dominanz der drei Großen? Und ich könnte mir vorstellen, dass es wieder so ein bisschen dahin zurückgeht, wie es eben vorher auch war, dass du zwei, drei vielleicht Top-Spieler hast, aber trotzdem immer mal wieder auch jemand anderes den einen oder anderen Grand Slam gewinnen kann. Ja, was eben in letzter Zeit relativ selten vorgekommen ist. Und die für mich jetzt erstmal heißesten Tipps für diese, wer so diese 1, 2 Topspieler sein können, sind Tsitsipas und Shapovalov. Die sehe ich in den nächsten Jahren auf jeden Fall ganz weit vorne. Tsitsipas, auch wenn er jetzt Australian Open nicht so erfolgreich gespielt hat, sogar noch mehr als Shapovalov. aber die zwei sollte man auf jeden Fall im Auge behalten und da kann ich mir gut vorstellen, dass die irgendwann mal auf 1 und 2 stehen. Und trotzdem glaube ich, dass es eher so sein wird, dass auch mal eine Nummer 6, Nummer 8, Nummer 11 der Welt auch mal einen Grand Slam gewinnen kann. Also ich glaube, es wird sich insgesamt so verändern. Das heißt, für uns als deutsche Tennisfans heißt das jetzt nicht, dass Zverev keine Grand Slams gewinnen wird, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass das auch möglich ist. Aber den sehe ich jetzt zum Beispiel nicht so in dieser ganz, also in der extremen Dominanz so ganz weit vorne. Und das könnte ich mir aber vorstellen für Shapovalov und für Tsitsipas in den nächsten Jahren. Aber bis das soweit ist, sind die drei Jungs ja noch da und gerade auch Nadal, Djokovic können sicherlich auch noch ein paar Jahre ganz vorne mitspielen und bei Federer würde ich das jetzt auch nicht ausschließen, dass das noch das ein oder andere Jahr geht. Also von daher die Frage ist ja auch, wann kommt die Ablösung und das kann schon durchaus sein, dass das auch noch einen Moment auf sich warten lässt. Dann hat der Yoshi noch eine zweite Frage gestellt, die mehr so in unser Tennis-Tagesgeschäft sozusagen geht. Die Frage ist, wie würdest du reagieren, wenn du als Spieler gegen einen besseren Spieler spielen würdest, der die ganze Zeit bescheißt? Ja, das kommt ja nicht selten vor. Ich würde da sogar gar keine Unterscheidung machen, ob das ein besserer oder ein schwächerer Gegner ist, sondern eigentlich geht es ja um das Thema, was mache ich, wenn jemand bescheißt. Und da finde ich wichtig, dazu gibt es auch einen eigenen Podcast, weiß jetzt aus dem Kopf nicht welche Nummer, aber schaut einfach mal durch, dass du als Spieler auch weißt, wie du dich wehren kannst und zumindest mal so kurz und knapp, du hast eigentlich fast immer eine Möglichkeit, dich zu wehren und wenn du bei Turnieren bist, die gut organisiert sind, wo es wirklich um dich als Spieler auch geht und du nicht einfach nur eine Nummer bist und die sind froh, wenn du wieder gehst und hoffentlich hast du dein Nenngeld abgegeben. Wenn du wirklich bei guten Turnieren bist, dann kannst du auch immer zur Turnierleitung, zum Oberschiedsrichter gehen und sagen, hier, wir haben hier ein Problem, helft mir bitte, helft uns bitte und im Zweifel, wenn es nicht anders geht, brauchen wir einen Schiedsrichter. Also deshalb such dir erstmal gute Turniere aus, bei denen das in der Regel so ist. Und wenn du dann so eine Situation hast, dann versuch von Anfang an deine Linie durchzuziehen. Und wenn du merkst, da gibt es unterschiedliche Auffassungen von Fair Play, dann geh auf jeden Fall zum Oberschiedsrichter oder zur Turnierleitung und frag nach Unterstützung. Und zwar von Anfang an, also spätestens beim zweiten Mal, wenn irgendwas passiert, dann gleich hingehen und gar nicht auf große Diskussionen einlassen. Guck, dass du bei deinem Spiel, bei deinem Tennis bleibst, dass du auch gar nicht, das ist auch nichts, wo man jetzt unbedingt, was natürlich leicht gesagt ist, wenn du jetzt nicht gerade selbst auf dem Platz stehst, nichts, wo man jetzt unbedingt emotional auch reagieren muss, sondern das ist ja das, was derjenige, der jetzt nicht so fair spielt, ja eigentlich möchte, dass er es schafft, so dich emotional auch aus dem Konzept zu bringen und aus dem Spiel rauszubringen und deswegen das einfach ganz ruhig und sachlich abhandeln, zu sagen, okay, ich gehe jetzt zur Turnierleitung, ich gehe zum Oberschiedsrichter und dann sollen die uns einfach dabei helfen. Ne? Also ruhig bleiben als erstes, nicht emotional reagieren und dann ganz sachlich die Situation klären und wenn es eben nötig ist, nach einem Schiedsrichter fragen. Das sind eigentlich so die zwei zentralen und wichtigsten Tipps dazu, weil es eben wichtig ist, dass du dich jetzt nicht aus deinem Konzept bringen lässt, nur weil irgendjemand da versucht, unfair zu spielen. Und jeder, der irgendwie auf einigen Turnieren unterwegs ist, der wird wissen, das wird immer mehr und je höher das Niveau, leider, desto häufiger kommt es in der Regel auch vor. Von daher ist es einfach etwas, worauf man sich vorbereiten muss. Und ja, dann kann man das auch abhandeln. Vielleicht noch als letzten Tipp dazu, wenn du merkst oder wenn du weißt, dass du ein Spieler bist, der da häufig emotional drauf reagiert, dann leg dir am besten schon vorher einen Plan zurecht, dass du sagst, okay, beim zweiten Mal gehe ich zum Turnierleiter oder zum Oberschiedsrichter, beim ersten Mal frage ich nochmal nach. Wenn er sagt, nee, Ball war aus beispielsweise, dann nehme ich das beim ersten Mal hin, beim zweiten Mal gehe ich so. Also, dass du wirklich schon dafür auch einen Plan zurechtlegst, weil bei manchen Spielern weiß man es vorher schon, dass es Probleme geben kann, aber bei anderen Spielern weiß man es eben nicht. Und wenn man da so für sich ein standardisiertes Vorgehen hat, sozusagen, kann das, glaube ich, nochmal helfen, das Ganze sachlich und ruhig abzuhandeln und sich eben nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. So, dann ist noch eine Frage, die wir per Sprachnachricht bekommen haben, die wir gerne einspielen, von Jörg Meyer, der hier auch schon im Podcast gewesen ist, erster Vorsitzender vom TC Königstein. Eine sehr, sehr spannende Frage. Da musste ich mir wirklich auch länger Gedanken machen, um die zu beantworten, aber wir hören erstmal die Frage und dann kommt meine Antwort dazu.
Hallo Niklas, Jörg Meyer ist hier. Eine Expertenfrage hätte ich für dich. Angenommen, du veranstaltest ein Turnier mit 3 Spielern. Der erste hat bei Technik 10 Punkte, also volle Punktzahl. In Beinarbeit und Psyche hat er jeweils nur 5 Punkte. Der zweite hat eine überragende Beinarbeit, also 10 Punkte. In Technik und Psyche jeweils wieder nur 5 Punkte. Der dritte hat einen unbändigen Willen und hat bei der Psyche 10 Punkte. Bei der Technik und Beinarbeit natürlich auch jeweils nur 5. So haben alle zusammen 20 Punkte, in unterschiedlicher Ausprägung jedoch. Was glaubst du, wer gewinnt das Turnier und wer kommt auf den zweiten und auf den dritten Platz? Viele Grüße, Jörg.
Ja, eine wirklich sehr, sehr gute, total spannende Frage, die ich jetzt erstmal gar nicht so eindeutig beantworten konnte, habe mir da länger drüber Gedanken gemacht und habe mir dann überlegt, okay, warum kannst du die denn nicht so eindeutig beantworten? Und ich finde, dass das sehr unterschiedlich ist und so versuche ich auch die Frage jetzt bestmöglich eine Antwort drauf zu geben auf die Frage, weil es einfach unterschiedlich ist, je nach Altersklasse. Ne, wenn wir jetzt über 9-Jährige sprechen, ist die Reihenfolge eine andere als jetzt im aktiven Bereich beispielsweise. Und so habe ich es jetzt auch zusammengefasst und gibt da eben die beste Antwort drauf, die ich geben kann. Aber wie gesagt, schon mal eine super Frage vom lieben Jörg. U10 bis U14 und sicherlich ab U14 gibt es schon Übergänge, habe ich folgende Reihenfolge. Erster Platz, der Spieler mit der besten Technik. Warum? Weil in der Regel in der Altersklasse technische Unterschiede noch größer sind. Vor allem U10 und U12. U14 wird das schon weniger, aber vor allem in U10 und U12 und jünger U9, U8 sowieso, gibt es einfach manche Spieler, die sind besonders talentiert oder die trainieren schon sehr früh sehr viel und die sind einfach technisch Welten von anderen entfernt und haben dadurch den größten Vorteil. Und zweitens ist auch gerade U10, U12 die Athletik noch nicht so entscheidend. Also vor allem, was die Kraft angeht. Und deshalb kann der zweite Platz, kann ihn jemand machen mit der besten Beinarbeit. Deswegen erster Platz Technik, zweiter Platz Beinarbeit. Und den dritten Platz belegt dann der mental stärkste, weil die mentale Stärke nicht hilft, wenn ich erstens weder die Waffen habe, um bei dem Kampf mithalten zu können, noch die Geschwindigkeit habe, um das oder also selbst die Athletik habe, um mithalten zu können, sprich die Beinarbeit. Bei U16 und U18 dreht sich das schon um. Da habe ich sehr geschwankt. Platz 1 war relativ klar, das war mentale Stärke, weil sich das immer mehr angleicht. Also die Beobachtung sieht man bei vielen Turnieren, bei Bezirksmeisterschaften, dieses Wochenende beispielsweise, war das gut zu sehen, dass die Unterschiede kleiner werden. Und das geht eben schon in U14 los, deswegen ist da so ein bisschen der Übergang noch da. Auch da könnte man argumentieren, dass mental schon mal eine größere Rolle spielt als in den Jahren zuvor, aber spätestens ab U16 ist mental ganz klar die Nummer 1, weil alle auf einem viel höheren Niveau spielen. Das liegt einfach daran, dass auch die Spieler, die vielleicht nicht so talentiert waren oder die vorher nicht so viel Training hatten, irgendwann auch technisch komplett ausgebildet sind. Nur jemand anders hat das vielleicht schon mit 10 oder 11 gehabt und die Spieler halt erst mit 15 oder so. Und dann sind die auf einmal, was die Technik angeht und die Waffen sozusagen, die sie haben, einfach nicht mehr so weit entfernt, wie sie es vielleicht vorher gewesen sind. Und dann macht auf einmal das Mentale viel, viel mehr aus. Und dazu ist das Spiel natürlich schneller, athletischer. Genau, deswegen bei U16 und U18 habe ich mich für Platz 1 für den mental starken Spieler entschieden. Platz 2, und da habe ich eben so ein bisschen hin und her überlegt, belegt aber bei mir nochmal der Spieler mit der Technik, weil es auch da nochmal einen Unterschied macht und das Spiel häufig auch recht schnell ist, weil auch die Spieler, die vielleicht zwar, die so ein bisschen von hinten aufgeholt haben, zwar technisch schon besser sind, aber von der taktischen Seite es noch nicht so gut spielen können, und dann machen halt nochmal leichte technische Unterschiede auch nochmal mehr aus als vielleicht in anderen Altersklassen. Deswegen Platz 2 dann der technisch starke Spieler und Platz 3 der Spieler mit der besten Beinarbeit, wobei das eben zwischen Platz 2 und 3 für mich schon relativ eng gewesen ist. Und dann habe ich es noch für den aktiven Bereich bewertet. Da hat auch bei mir Platz 1 der mental starke Spieler gemacht. Man sieht bei aktiven, aber auch bei Altersklassen, Medenspielen oder Turnieren, dass das wahnsinnig viel ausmacht, dass die Schwankungen zum Teil größer sind bei den Aktiven, bei den Erwachsenen, als bei den Kindern häufig. Und das macht einfach wahnsinnig viel aus. Auch deshalb, weil eben schon bei U16 und U18, aber später natürlich auch, das technische Niveau sich immer mehr angleicht. Und selbst wenn man vielleicht nicht die gleiche Technik hat wie der andere, da ein bisschen schwächer ist, man das auch mit Kraft und Athletik etwas mehr wettmachen kann. Und deshalb ist die mentale Seite da immer wichtiger. Platz 2 habe ich der Beinarbeit gegeben, also dem Spieler mit der besten Beinarbeit, weil das eben im aktiven Alter immer wichtiger wird, auch vorher schon, also natürlich konstant super wichtig ist Beinarbeit, aber es gibt wirklich einige Spieler, die man sieht bei den Aktiven, und ich habe jahrelang auch gegen einen bestimmten Spielertyp bin ich wirklich verzweifelt. Spieler, die wirklich eine begrenzte Technik haben, aber die einfach laufen können und die da das Ding einfach konstant irgendwie lang hinten reinspielen. Damit lässt sich wirklich einiges gewinnen und auch relativ weit kommen. Auch in relativ hohe Klassen kann man damit kommen, dass man wirklich einfach rennen kann und die Kugel lang reinspielt. Die Gegner, mit denen ich am meisten Probleme hatte, waren die auf der Rückhand nur gesliced haben. Das war für mich immer grässlich. Und deshalb Platz 2 der Spieler mit der besten Beinarbeit und Platz 3 dann nur der Spieler mit der besten Technik. Weil dieser technische Vorsprung eben immer weniger wert wird, weil eben alle irgendwann kräftig und stark sind und sich eben auch häufig gut bewegen können. Und wenn ich dann den Ball nochmal einen Tick schneller spielen kann, macht das nicht immer dann was aus. Und diese Beobachtung machen wir im gesamten Turniertennis eigentlich, dass es dann einige Spieler gibt, die bis U16, zum Teil auch bis U18 wirklich weit oben sind. Und die einfach den Sprung in den aktiven Bereich nicht schaffen. Und auch darüber geht es immer mal wieder in den verschiedenen Podcasts. Wenn du sie bisher noch nicht alle gehört hast, hör einfach mal rein. Weil das finde ich echt schade und traurig, dass da Spieler, die so wahnsinnig viel in ihr Tennis investiert haben, dann zum Teil wirklich einfach den Schläger an den Nagel hängen und sagen, nee, das war's jetzt und ich spiele nicht mehr weiter. Weil sie einfach diesen Sprung und diese Entwicklung nicht schaffen und nicht mitnehmen können. Und das hat ganz, ganz viel mit dem mentalen Bereich zu tun und mit dem Umgang von Niederlagen, weil man es auch nicht so gewohnt ist, weil man eben lange dominiert hat und so. Und da muss man sagen, wird Technik, die gerade im frühen Jugendalter extrem wichtig ist, immer weniger wichtig. Heißt nicht, dass es gar keine Rolle mehr spielt. Das ist natürlich nicht der Fall. aber man hat nicht mehr so ein, ich nenne es mal, in der Wirtschaft würde man sagen, einen unfairen Vorteil, den der andere nicht wettmachen kann. Der existiert einfach dann so nicht mehr und dann spielen einfach die anderen Bereiche eine größere Rolle und eben vor allem der mentale Bereich. Und wer es da nicht schafft, an sich wirklich gut zu arbeiten und auch in dem Bewusstsein mit 14, 15, 16 damit rangeht, dass man darauf auch seinen Fokus legen muss in der Entwicklung, der wird in der Regel im aktiven Bereich Probleme haben. Deswegen mein Tipp für alle Spieler, die in dem Alter sind, beschäftigt euch vor allem mit der mentalen Seite des Spiels, mit der Taktik auch extrem und verlasst euch nicht darauf, dass ihr halt bei Vorhand, Rückhand, Aufschlag aktuellen Vorteil habt, weil das kann sich schneller drehen, als man das glaubt. Und das merkt man manchmal dann erst, wenn es zu spät ist. Deswegen mein Tipp an euch, guckt, dass ihr euch darauf schon konzentriert und euren Fokus auch in eurer Arbeit darauf legt. Ja, das waren 8 Fragen insgesamt, die wir durch haben. Also wirklich super. Nochmal vielen, vielen Dank an alle, die Fragen geschickt haben. Auf dem Plan steht der nächste Podcast mit Fragen in 2 Wochen. Nächste Woche gibt es nochmal einen allgemeinen Podcast mit mir. Und in 2 Wochen machen wir dann den nächsten mit Fragen. Also wenn du eine Frage hast, die du mir gerne stellen möchtest und du hast gesehen, auch heute, das kann eine Frage zum Thema Tennis sein, zu Tennis Nation oder auch zu mir persönlich, dann stell mir die gerne und ich beantworte die natürlich auch super, super gerne. Geht sowohl anonym, ohne dass der Name genannt wird, als auch mit Namensnennung, ganz wie du das möchtest. Schick mir dafür einfach eine Nachricht bei Instagram, wenn du meine Nummer hast. Auch bei WhatsApp oder SMS oder ansonsten Facebook Messenger oder wenn du bei uns Training hast, dann bring mir die Frage einfach mit und schreib sie irgendwie auf den Zettel, bring sie mit ins Training und dann ist sie in 2 Wochen im nächsten Frag Niklas Podcast mit dabei. Ja, mir hat es viel Spaß gemacht, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer normalen Podcast-Ausgabe und eben in 2 Wochen dann die nächste Ausgabe von Frag Niklas. Ich freue mich drauf, bis dann, ciao.